Guten Morgen, es ist Samstag, der 28. März 2026 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast für linksoffene Rechte, rechtsoffene Linke und alle anderen, die noch ganz dicht sind. Mein Name ist schon wieder Paul Brandenburg und auch meine samstägliche Bitte kennt ihr, die nämlich um den kleinsten Teil eures Geldes, denn dieser Podcast hat noch immer keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren. Und darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Ich wähle auch für diese Nachrichtenwoche meine bevorzugte Kollegin, die Schiffsärztin, die noch jedes Traumschiff wieder auf Kurs gebracht hat, Journalistin-Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße dich, Milena.
Schiffsärztin. Okay, das Thema ist gesetzt.
Ja. Hi, Paul. Ja, das Thema der Woche, da kommen wir auch wenig drum rum, wie um diesen berühmten Eisberg. Aber vorher eine Sache, die mir aufgefallen ist bei der Nachrichten, ja, Analyse will ich gar nicht sagen, bei dieser Woche, die gibt das nicht her, aber die mir aufgefallen ist, da ist eine Frau mit 4,7 Promille im Turm zur Arbeit gefahren, schrieb eine Boulevardzeitung. Also sogar angekommen, heil, hat niemanden dabei irgendwo erwischt und hat sich mit 4,7 Promille in einem Pflegeheim als Reinigungskraft vorgestellt. Das ging nicht gut, sie landet am Ende vor Gericht und hat den Job auch nicht bekommen. Aber ich fragte mich dabei, hast du das auch schon mal gebracht? Also nicht mit 4,7 Promille zu einer Vorstellung, aber irgendwo mal gesessen mit Alkohol oder anderen Dingen, so Intus, wo es nicht angebracht war, vielleicht bei irgendwelchen Sendungen, wo man es dir dann nicht angemerkt hat oder bei anderen Geschichten, wo es dann gerade noch mal gut ging?
Tatsächlich, ja. ich meine, das ist doch völlig klar, ne? In meinem langen Leben muss sowas passiert sein. Das war bei einer, und zwar war das, glaube ich, bei der letzten Sendung namens Spot, die ich damals mit Dieter Kronzucker für Sat.1 gemacht habe.
Okay.
Ein Horrorprojekt.
Wieso?
auch mit einer Redaktion, die eigentlich nichts konnte. Produzenten, die irgendwie das aus New York, die das Blaue vom Himmel runter versprochen hatten und davon mal gar nichts gehalten haben. Also ein bisschen wie deutsche Regierung, ja. Und in der letzten Sendung, und ich meine, die Sendung war toll aufgemacht, da war sogar eine große Bar und die hatten damals den Barkeeper vom V, das war ein, in den 2000er Jahren ein relativ prominentes Lokal in Ost-Berlin, also in Berlin-Mitte. Mhm. So, und in der letzten Sendung, ich glaube, es war die letzte Sendung, da war Markus Schenkenberg, das Topmodel, zu Gast, ne, das ehemalige männliche Topmodel. Und irgendeine ganz tolle Redaktion hatte sich überlegt, dass ich zusammen mit Markus Schenkenberg ein IKEA-Regal aufbauen sollte.
Worum ging es in dieser Sendung? Was
der Sinn
dieser
Sendung? Man weiß es nicht.
Okay, ja gut.
Ja, es gab verschiedene Themen und es sollte auch investigativ sein, was es eigentlich nie war. Also ja, es war richtig, also man konnte eigentlich fast schon froh sein, dass die eingestellt wurde. Jedenfalls in dieser Sendung, die ja eigentlich mal live geplant war, aber die schon gar nicht mehr. Also da war auch kein Beitrag fertig. Also nach jedem Thema wurde irgendwie vor Publikum eine Pause gemacht.
Aha.
Und jedenfalls, wir waren alle so ein bisschen, down.
Ja.
Und haben uns dann vom Barkeeper des V jede Menge Drinks machen lassen.
Ja, das klingt vernünftig.
Mit dem Ergebnis, dass am Ende der Sendung, als Markus Schenkenberg und ich dieses Regal aufbauen sollten, wir beide völlig, nicht mehr ganz nüchtern waren, sagen wir es mal so.
Ich stelle mir gerade vor, wie jetzt wild im Netz Recherchen beginnen nach dieser Aufzeichnung. In irgendeiner Mediathek findet sich vielleicht noch was, weil die Leute das jetzt sehen wollen.
Ich hoffe nicht. Jedenfalls Markus Schenkenberg, dem ist der Schweiß nicht nur ausgebrochen, sondern übers Gesicht gelaufen. Ich glaube, der hatte auch so ein paar Kai Pirinhas drin.
Also ihr da draußen, wenn ihr die Szene irgendwo findet, bitte schickt mir den Link und ich verspreche, ich verbreite sie weiter.
Im Übrigen haben wir es nicht geschafft, dieses Regal aufzubauen.
Gut, das geht manchen auch nüchtern so.
Okay.
Ja, das ist.
Okay, eigentlich eine doofe Geschichte, aber du hast gefragt.
Ja, wobei man es ja dann gemerkt hat. Es war ja dann nicht so, dass, wobei bei der Frau ist es ja auch aufgefallen, ja. Ja, ging mir natürlich ähnlich. Also ich dürfte nicht mit Markus Schenkenberg oder dem weiblichen Äquivalent irgendwelche Dinge aufbauen. Aber tatsächlich saß ich auch schon mal in der Sendung und hatte dann mehr Intus, als ich sollte. Ob das jetzt Alkohol war oder irgendwas anderes, will ich gar nicht verraten.
Auch im OP-Saal?
Nein, tatsächlich nicht. Das habe ich tatsächlich nicht.
Das darfst du jetzt auch nicht sagen, ne?
Nee, habe ich tatsächlich auch nicht gemacht.
Du hast doch Chirurgie gemacht und alle Chirurgen saufen.
Leider
nicht. Also bis auf die, die koksen, Entschuldigung.
Ich wollte gerade sagen, ich habe das, genau das habe ich nämlich tatsächlich live und oft mitbekommen. Und ich habe ja irgendwann aus Spaß mal im Saal gesagt, ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt, im Saal gesagt, wir sollten mal eine arbeitsmedizinische Probe nehmen und einfach bei den Pinkeltoiletten bei den Männern mal Urinproben ziehen und auf Koks übersuchen. Und die haben alle sehr böse geguckt. Das fand die gar nicht lustig. Weil ich das als Doktorarbeitsthema vorschlug an einem PJler, der da war. Naja, gut. Also deine Sendung jedenfalls klang so ein bisschen, und damit sind wir beim Thema, wie die Kriegsvorbereitung und Pläne von Donald Trump im Iran. Mhm. Zumindest hat man den Eindruck. Da hat er bekanntlich diese Woche bekannt gegeben, er sei in intensiven Gesprächen mit dem Iran und deswegen pausiere er bzw. setze er seine Ankündigung aus, dessen Atomanlagen, sondern Energieanlagen zu zerstören. Dieses Ultimatum, was er eigentlich auf 5 oder 6 Tage angesetzt hatte, hat er nun ein zweites Mal verlängert, schreibt die Bild-Zeitung. US-Präsident Trump hat die Frist für den Iran zur Öffnung der Straße von Hormuz bis zum 6. April verschoben und seine Angriffe weiterhin nach hinten verschoben. Er erklärte auf Truth Social, er werde vorerst von Angriffen auf iranische Energieanlagen absehen. Brisant, schreibt die Bild, die Entscheidung traf Trump nach eigener Aussage aufgrund einer, Zitat, Anfrage der iranischen Regierung. Dieses neue Ultimatum läuft nun am 6. April um 20 Uhr aus. Milena, man hat so ein bisschen den Überblick verloren. Gibt es nun diese Gespräche überhaupt zwischen Iran und Donald Trump? Das wird ja erstmal dementiert vom Iran. Donald Trump dann mit Lego-Videos verhöhnt. Dann doch irgendwie eingeräumt. Man habe auf irgendwelchen Ebenen gesprochen und nun ja, läuft alles laut Trump wohl ganz, ganz toll, aber gleichzeitig werden immer weitere Truppen, inklusive Bodentruppen, in die Region verlegt. Was läuft denn da nun eigentlich wirklich?
Ja, schwierig zu sagen. Ja. Trump behauptet ja jetzt, er verhandelt mit einer ganz neuen Führungsgruppe in Teheran. Ja, ja. So nach dem Motto, die sind so neu, die kennt noch keiner. Und gleichzeitig baut er ja Pakistan gerade als Vermittler zwischen Iran und USA auf. Ja, der hat ja irgendwas aus Pakistan, also irgendeine Meldung oder ein Post weitergepostet, also an einen des pakistanischen Präsidenten oder so. Das ist ja auch ein bisschen sein großer Fan, seit Trump sich dort für einen Frieden eingesetzt hat. Ja, also das hat ja damals der pakistanische Präsident, als es dann um eine, da ging es ja um diese Scharmützel mit Indien und so, und da hat sich Trump eingesetzt. Jedenfalls sind die da ganz gut befreundet und Pakistan und der Iran sind jetzt auch keine Feinde und so soll. Aber nun, also Trump möchte halt einen Deal. Der will immer einen Deal. Und immer wenn der Iran Nein sagt zu Verhandlungen, dann eskaliert Trump verbal, will aber trotzdem einen Deal. Ja? Und ich denke, die Iraner haben Trumps Führungsstil durchschaut. Ja? Jetzt behauptet Trump ja eben, dass er wieder verhandelt. Gleichzeitig sagt er, dass er mit Bodentruppen reingehen will. Und ja, und das Problem ist, wenn er keinen Deal kriegt, dann muss er ja wirklich irgendwie mit Bodentruppen rein auf iranisches Gebiet, ja, und da werden US-Soldaten sterben. Und das macht den selbsternannten Friedensnobelpreisträger Trump nicht glaubwürdiger. Aber was ganz interessant ist, wir hatten ja letzte Woche über J.D. Vance, den Vizepräsidenten, gesprochen, der sich extrem zurückgehalten hatte. Der war ja am Anfang gegen diesen Krieg und ist dann ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Jetzt ist er wieder da oder er muss wieder da sein. Also jetzt hat er sich zurückgemeldet, aber mit einer echten Räuberpistole, ja. Also er sagt, dieser Krieg sei der, also hat er in Mikrofone gesagt, das ist ja der allerwichtigste aller US-Regierungen, weil dieser Krieg gegen die schlimmsten Menschen der Welt gehe, die kurz davor seien, sich in nuklearen Selbstmordwesten in die Luft zu jagen und Zehntausende Menschen zu töten. Mhm. Das sagt J.D. Vance. Also das ist schon Stoff für die ganz Doofen, muss ich sagen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er das freiwillig verbreitet. Dann hätte er sich auch nicht so zurückhalten müssen. Also, also ich glaube generell, dieser Angriff war bisher ja der größte Fehler Trumps. Ja. Also da hat sich, verschätzt.
Ja, den Eindruck hat man also, in der Tat, ja.
Wenn ich Iraner wäre oder die Iraner wäre, ich würde ganz schnell eine Atombombe bauen. Ja, das hat man nämlich bei Pakistan damals gut gesehen. Pakistan war vorher ein Schurkenstaat, aber sobald die Bombe hatten, welcome to the club. Ja. Also jetzt würde ich als Iran richtig Gas geben.
Sie haben ja offiziell das genau gegenteilig getan. Das wurde ja neulich auch zugegeben. Die Iraner hätten bei den letzten Atomverhandlungen mit Donald Trump im Gegenteil die Übergabe sämtlichen spaltfähigen Materials oder sämtlichen Materials angeboten, das auch nur entfernt verwendet werden könnte für den Bau von Atombomben. Also sie scheinen das Gegenteilige vorzuhaben und Donald Trump, der der scheint gewaltig in der Zwickmühle und berichtet das Handelsblatt, das Pentagon erwäge Medienberichten zufolge die Entsendung von bis zu 10.000 weiteren Soldaten in den Nahen Osten. Ja. Dies würde US-Präsident Trump zusätzliche Flexibilität in den Gesprächen mit Teheran einräumen, berichtete das Wall Street Journal. Ja, Flexibilität. Es geht dabei mutmaßlich ja um die iranische Insel Karg, die als 90% wohl am Verladeanteil des iranischen Öls hat, über das also Iran Geld verdient. Und dieses Ziel steht auf der Verdachtsliste ganz oben als mögliches Invasionsziel. Laut Wall Street Journal dürfte die Einsatztruppe aus Infanteristen bestehen, die zu den rund 5000 Soldaten vor Ort und tausenden Fallschirmjägern der 82. Luftlandedivision hinzukämen. Ja, auch in Deutschland.
Naja, auf Karg wird gerade richtig, auf Karg wird gerade richtig aufgerüstet, und zwar von den Iranern, ja, die das erwarten. Also wenn Trump da reingehen sollte, gibt's ein Gemetzel. Das wäre wirklich absurd, ja. Aber interessant ist ja auch, wie sich Israel gerade verhält. Jetzt gab's ja die ganze Zeit diese Geschichten, lebt Netanyahu noch, wie viel Finger hat er, oder gibt es Doppelgänger, die ihn inzwischen ersetzen? Nun sieht es halt aus, als würde er noch leben. Er ist ja auch im Fernsehen aufgetreten. Und interessant, was er da gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, dass nicht die USA entscheiden, wann dieser Krieg endet, sondern die israelischen Streitkräfte. Ja. Also, Netanyahu deklassiert öffentlich den angeblich mächtigsten Mann der Welt, ja, vor der Weltpresse. Das ist schon krass. Vor allem, wenn man bedenkt, dass auch Israel den Iran extrem unterschätzt hat. Ja. Da geht eine ganze Menge über Israel nieder, an Waffen, also an Bomben und so weiter. Und besonders geschwächt scheint der Iran nicht. Und auch noch ganz kurz interessant, der einflussreiche US-Politikwissenschaftler John Mearsheimer, der hat jetzt gesagt, dass es im Grunde in der gesamten Administration Trumps, auch seitens des US-Ministers und der Geheimdienste, großen Widerstand gegen einen Angriff auf den Iran gab. Ja. Und die einzigen seien Jared Kushner, der Schwiegersohn Trumps, die Israel-Lobby und Netanyahu gewesen, die diesen Krieg unbedingt wollten. Ja, also und Netanyahu scheint sich auch nicht, oder die Israelis scheinen sich auch nicht wirklich mit den USA abzusprechen, was sie wann bombardieren, Gasanlagen
und so. Genau, das hat diese Gasanlage letzte Woche ja überdeutlich gezeigt, bei der Trump danach an die Presse trat und erklärte, dass diese neue Eskalation nicht sein könne, dass das ein Schritt zu weit gewesen wäre. Ich meine, das hat ja schon, und das haben ja auch Hexet und Rubio ja schon, genau, Lissi stimmt mir unbedingt zu, schon zugegeben, dass man letztlich, weil Israel beschlossen hatte anzugreifen, mitmachen musste, weil man befürchtete, ansonsten würde der Gegenschlag des Iran zu stark gegen die USA ausfallen. Das war natürlich auch nicht mal ein Versuch noch zu tarnen, dass man sich von Israel dazu hat treiben lassen. Und Trump sagte ja wörtlich auch, er sei, Zitat, verpflichtet gewesen, den Iran anzugreifen, ohne jetzt hinzuzufügen, wem gegenüber er da verpflichtet war. Aber dass kurz vorher Netanyahu gerade im Weißen Haus war und die mächtigsten Geldgeber Trumps in die Richtung drängelten, das ist ein offenes Geheimnis. Also dass Trump hier die Marionette von Netanyahu ist, bestreitet er nicht mal mehr.
Es ist verrückt. Also das hätte ich nicht gedacht, dass sich Trump so als Amateur verhält, der anscheinend auch ist auf diesem Gebiet. Also das muss ich schon sagen. Das hat mich schon sehr erstaunt.
Ja, ihn ja offensichtlich auch, denn mittlerweile scheint Trump klar zu werden, was passiert, wenn er denn mit Bodentruppen in den Iran gehen sollte. Die Iraner verhöhnen ihn, wie gesagt, mit Lego-Videos im Netz und irgendwelchen Memes. Der Chef der Revolutionsgarde erklärte, da auf diesen Fall habe man sich ja Jahrzehnte vorbereitet. Er rufe den amerikanischen Soldaten zu, kommt nur. Also ein Bodenkrieg im Iran wird nach eigentlich einhelliger Einschätzung aller Militärbeobachter kaum für die USA zu gewinnen sein. Und würde wahrscheinlich Hunderttausende bis Millionen Soldaten erfordern, wäre ein Abnutzungskrieg, der alles Potenzial hat, am Ende wie der Vietnamkrieg zu verlaufen. Das dürfte mittlerweile auch Trump aufgegangen sein. Entsprechend scheint seine Laune zu sein. Aber die Kriegslaune insgesamt trübt das kaum. Und weil wir schon bei Israel waren, Israel hat jetzt offensichtlich den VW-Konzern dazu bekommen, auf Waffenproduktion umzuschalten. Du hast es sicherlich auch gelesen, die unter anderem die Nachdenkseiten berichten und betiteln das VW Volkswaffe. Einem Medienbericht zufolge könnte das Werk in Osnabrück zwecks Fertigung von Trägerfahrzeugen und Startrampen für Raketen von Zivil- und Kriegswirtschaft umgepolt werden. Die Bundesregierung soll die Pläne unterstützen. Auch die Führung der IG Metall sei wohl dafür. Was die Bediensteten meinen, sei noch unklar, schreiben die Nachdenkseiten. Aber hier gehe es wohl, Berichten zufolge, direkt um Fertigungsteile, die auch Israels Raketenabwehr ersetzen könnten. Denn man sagt, hört ja immer wieder, in Tel Aviv ist der Iron Dome mehr als brüchig. Tel Aviv wird regelmäßig beschossen und habe starke Verluste zu erleiden. Man bekommt eigentlich relativ wenig mit direkt aus Tel Aviv und aus Israel. Auch meine Versuche, dort vor Ort Informanten zu kontaktieren, bisher ja, eher schlecht verlaufen. Es heißt ja immer wieder, dass das von israelischen Medien oder von israelischen offiziellen Seiten nach Kräften versucht werde zu verhindern, dass entsprechende Bilder dort rausdringen. Nichts Genaues weiß man auch da nicht, aber es scheint so tatsächlich, dass VW jetzt über diesen Umweg in die Rüstungsproduktion einsteigt. Das war ja sowieso schon geplant, Milena. Das ist ja eigentlich genau das, was die deutsche
Kriegs- Das hatten wir ja schon mal berichtet. Das hat ja Peter Hane berichtet. Er hatte das gesagt. Er hatte das, hätte das aus drei Quellen erfahren von einem Treffen von, naja, hohen Volkswagen Leuten, und dort hätte ein Professor geredet. Das hat Peter Hane mal erzählt. Hätte ein Professor geredet und gesagt, so nach dem Motto, ja, man sollte sich jetzt irgendwie nicht krumm machen, klar, läuft nicht gut, aber er würde ja sowieso auf Kriegswirtschaft umgestellt und dann auf Kriegsproduktion vor allem umgestellt. Ja, und ja, das scheint, dann hieß es ja, das wäre ja alles nur Verschwörungstheorie gewesen. Ja, genau. Jetzt sind wir soweit.
Mhm. Ja. So ist es, und es freut sich auch ein anderer laut Nachdenkseite, nämlich der Chef des Bundeswehrverbandes, ein Herr Wüstner. Dieser hat laut Artikel der Rheinischen Post eine Art Kriegswirtschaft auch in der Rüstungsindustrie gefordert, inklusive Mehrschichtbetrieb und einem Kickdown mit der Bundesregierung. Außerdem sollten Abschreckungslücken geschlossen und Ukraine an deutschen Taurus-Raketen ausgebildet werden. Da geht es dann jetzt wieder um den älteren Krieg im Osten. Da hat aber Wüstner nutzt diese Gelegenheit, um entsprechend Stimmung zu machen. Es wird, wie es halt so in der Politik üblich ist, Melena, es wird halt eben die Gelegenheit genutzt, um Ziele durchzusetzen, die man eh schon hatte. Insofern, auch wenn das deutsche Regime vielleicht nicht allzu glücklich ist über den Iran-Krieg, wird er dann eben genutzt, um die eigenen kriegerischen Ziele weiter zu unterstützen.
Ja, was aber auch ganz interessant ist, was dieser Wüstner gesagt hat, er hat wieder einen Begriff ins Spiel gebracht, der schon seit einiger Zeit so kursiert. Also er sagt, nicht nur die Osteuropäer sprechen bereits von einer Vorkriegsphase und stärken ihre Verteidigungsfähigkeit mit Hochdruck, das müssen wir jetzt auch tun. So, also Vorkriegsphase heißt ja im Grunde, wenn die Phase, die jetzt ist, vorbei ist, kommt der Krieg. Ne? So einfach so, der muss dann kommen, weil das ist dann die Kriegsphase. Also sie tun so, als ob man den gar nicht abwenden könnte. Und ich habe mal so ein bisschen nachgeschaut und so gestöbert, das ist wirklich wieder höchstwahrscheinlich eine Erfindung von PR-Agenturen, also auch dieses Wort Vorkriegsphase, das ist so wie Pandemie der Ungeimpften, die taucht seit 2 Jahren, taucht dieses Wort immer wieder so leicht kampagnenhaft auf. Also 2024 in der Schweiz, da hat eine Studienkommission von hybridem Krieg und Vorkriegsphase gesprochen, da war mal kurz, was ist hier los? Ja, und natürlich wurde so die Neutralität der Schweiz in Frage gestellt. 2025 war es der polnische Generalstabschef Kukula, der von Vorkriegsphase sprach und von einem bevorstehenden russischen Angriff. Jetzt ist es der Bundeswehrverband, und 2025 hat es Viktor Orban schon mal ein bisschen eingeordnet. Er sagte, dass wir uns in einer Vorkriegsphase befinden, weil sich die EU gezielt auf einen großen Krieg gegen Russland vorbereitet. Ja. Und ich denke das inzwischen auch. Also
Ist sonnenklar. Ich meine, gleichzeitig hast du in der Welt auch wieder.
Aber es ist so verrückt, ne? Es ist so verrückt.
Ja,
aber es passiert.
Ja, aber das passiert halt, wenn man Korruptionsfunktionäre an die Hebel lässt und sich dagegen nicht erhebt. Und zeitgleich ist dann auch wieder ein deutsch Uniformierter irgendwo in der Welt unterwegs und erklärte nochmals, Fight Tonight sei die größte Gefahr. Ich erinnere mich dunkel, dass das vor einigen Wochen schon mal durch die Gazetten geisterte, als ein anderer Bundeswehrgeneral erklärte, Russland könne ja jederzeit angreifen. Du erinnerst dich vielleicht, jederzeit könne das passieren, das ist natürlich vollkommen richtig, so wie jederzeit ein Asteroid einschlagen kann oder jederzeit ein Atomkraftwerk explodieren kann, das ist grundsätzlich nicht auszuschließen. Physiker meinen sogar, es könne sich jederzeit ein mini-schwarzes Loch durch die Erde bewegen und die zerstören, auch das sei nicht mit letzter Möglichkeit auszuschließen. Das wird jetzt auch wieder gespielt von den Springer-Medien und all den Mossad-finanzierten Agenturen, die es so gibt, und selbstverständlich, ich meine, es ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass dieser Krieg gegen Russland unbedingt gewollt ist von den EU-Bürgern. Da würde ich so ziemlich alles drauf wetten.
Tja, ich finde es trotzdem irre.
Ja,
ist es. Weil es eigentlich schon, eigentlich gibt es ja keinen Sinn, aber es scheint so zu sein. Also der Serbe Alexander Vucic hat ja, glaube ich, mal erzählt in einem Interview, dass er in Brüssel war und völlig erschrocken war von dieser Kriegsstimmung, die dort herrscht. Das ist schon 1-2 Jahre her. Also das hat sich ja da aufgebaut. Ne? Also die sind wirklich alle ganz kriegsgeil unterwegs.
Und was beschlossen ist in der EU, das wird auch durchgeprügelt. Wir kennen das alte Juncker-Wort, und demonstriert haben sie es gerade wieder. an der sogenannten Chat-Kontrolle. Da schreibt Heise, das EU-Parlament hat am Donnerstagmorgen die von der EU-Kommission und zahlreichen Mitgliedstaaten gewünschte Verlängerung der sogenannten freiwilligen Chat-Kontrolle erneut abgelehnt. Zugleich haben sich die Parlamentarier für eine eingeschränkte Verlängerung unter strikten Auflagen ausgesprochen. Damit bleibt das Parlament bei seiner Linie. Die Parlamentarier hatten den Vorschlag der Kommission bereits vor 2 Wochen abgelehnt und sich für den Vorschlag und sich für starke Einschränkungen ausgesprochen. Auf Druck der Kommission und der Mitgliedstaaten erzwang die Fraktion der Europäischen Volkspartei, also das CDU-Äquivalent, eine neue Abstimmung. Die haben trotzdem wieder eine Abfuhr kassiert, aber Milena, ich wage auch da die Prognose, das wird gar nichts ändern und wir sehen es schon an dem, was beispielsweise unter anderem das Deutsche Ärzteblatt schreibt. Das sind deutsche Ärzte bekanntlich somit die wirklich die billigsten Systemhuren, die das Land zu bieten hat. Die titeln dann auch gleich Kinderpornografie, Doppelpunkt, EU-Parlament stimmt gegen Kontrolle, um das mal richtig zu framen. Die bösen Parlamentarier wollen ja Kinderpornografie sozusagen helfen, weil eine perfide Methode, das zu framen. Und dann schreibt das Ärzteblatt weiter, es sei offenbar nicht möglich gewesen, eine Mehrheit im EU-Parlament für die Fortsetzung zu erzwingen. Das macht die Sache jetzt noch schwieriger, sagte demnach Kanzler Friedrich Merz. Man werde sich nun bemühen, auf nationaler Ebene eine Lösung zu finden. Also wenn es nicht geht über die EU-Kommission, dann kommt es eben direkt aus Deutschland. Ja, so oder
natürlich,
so.
Natürlich, er hat ja gesagt, dass Familienministerin Prien werde jetzt ein Gesetz erarbeiten, das dann im Sommer in Deutschland verabschiedet werden kann. Ja, und das heißt dann wahrscheinlich auch nicht mehr freiwillige Chatkontrolle, weil Merz hat ja letztes Jahr schon einen neuen Namen erfunden, präventive Telekommunikationsüberwachung. Also da sollten wir uns dran erinnern, wenn es kommt, ja. Also es ist so verrückt, dass es vom Bürger kommt ja nichts mehr. Ne? Der Bürger hat ja komplett aufgegeben.
Ja.
Sich, sein Land, alles. Ja. Da ist keine Auflehnung, keine Energie, da ist gar nichts mehr. Es gibt jetzt noch auf der einen Seite eine kleine Gruppe Unermüdlicher, ja, die sich so aus der Corona-Demo-Zeit gehalten hat, die sich wehren, die versuchen und so weiter, aber natürlich auch keine Kohle haben. Und auf der anderen Seite gibt es diese durchfinanzierten NGO-Leute, diese NGO-Szene, die ihre Meute jederzeit gut finanziert auf die Straße treiben.
Du sprichst von Hamburg, nehme ich an.
Nicht nur. Ich rede jetzt generell, ne, ob das jetzt damals in wegen Potsdam, also Demos gegen rechts und so weiter. Da hat diese NGO-Szene ja Mittel und Möglichkeiten, jede Menge Leute auf die Straße zu treiben.
Ja. Ja? So Frauen wie Josephine Ballon oder Frau von Rothenberg, die auch beide wirklich so heißen, in dem Fall Hate Aid vorstehen. Und die zufällig, weil wir wissen, nichts hat mit irgendwas zu tun in unserer Republik, zufällig gerade in Hamburg eine von dir so schön beschriebene Demo veranstaltet haben. Colleen Fernandes nämlich, Berufsflittchen und Busenwunder, die derzeit auf dem Traumschiff als Schiffsärztin fungiert.
Berufsflittchen, das hast du von Hamburg genommen.
Flittchen ist von Hamburg.
Aber das hört sich auch so doof an. Das sind ja so, als ob ihr wirklich so richtige alte Männer seid, die da in ihrer beigen Strickjacke
das vom Kamin hocken. Das ist jetzt das erste Gemeine mit der beigen Strickjacke. Alter Mann trifft absolut zu.
Und aber Flittchen ist so doof. Also ich meine, das
stimmt. Aber es stimmt, ist trotzdem richtig.
Wieso ist das richtig?
Na guck mal, weil sie verbreitet über, ich glaube, FHM oder wie die Zeitung heißt und GQ ihre Busenfotos und produziert von sich selber die von ihr ja dann später kritisierten Masturbationsvorlagen. Das darf sie auch tun, ist völlig in Ordnung. Ich freue mich auch über solche Fotos, aber sich dann aufzuregen darüber, dass sie sich den falschen Mann gesucht hat.
Beige Strickjacke mit Löchern an den Ellenbogen. Es wird immer schlimmer.
Tatsächlich, jetzt kommen wir vom Thema ab, aber ich musste mir neulich eine Jacke kaufen und habe festgestellt, beige ist tatsächlich leider, ich habe dann die Verkäufer gefragt in diesem Geschäft, ich hasse ja jede Form von Kleidungseinkauf, das ist absolut mein persönlicher Horror, und stellte fest, da hängen überall nur beige Jacken und dachte auch, ich wäre in der Rentnerabteilung gelandet und wurde dann aufgeklärt vom Jackenverkäufer, nein, beige sei die Farbe der Saison. Also, Milena, es wäre sogar möglich und richtig, wenn ich jetzt in beiger Jacke durch die Gegend rennen würde.
Ich sehe dich und Homburg in beiger Jacke mit Löchern an den Ellenbogen vorm Kamin hocken. Ohne Wein. Naja,
das
egal.
Das sehe ich bei Homburg und mir nicht. Also nur, schönen Gruß, lieber Stefan Homburg. Ich glaube, er trinkt aber lieber Bier, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, gut, jedenfalls, was ich nicht wollte, ist jetzt Colleen Fernandes in Schutz zu nehmen. Ich fand das jetzt irgendwie
natürlich
falsch
die
gesetzt.
Die Vorlage gut konntest du nicht liegen lassen. Jedenfalls hat diese Dame nun einen, ich glaube, das war explizit ein Business-Klasse-Flug von ihrer Wahlheimat Mallorca genommen, um in Hamburg aufzutreten als eben Billigschauspielerin. Schauspielerin, die sie ist, um dort ein Schmierentheater, man kann es nicht anders ausdrücken, aufzuführen, das billiger nicht werden kann. Eine Szene, in der sie in Hamburg auf der Bühne stand und unter rausgepressten Tränen erklärte, sie müsse nun hier mit einer schusssicheren Weste stehen, da sie viele Morddrohungen erhalten habe nach der Veröffentlichung ihrer Eheprobleme und ihrer sogenannten ja digitalen Vergewaltigung, von der diese Kampagne immer wieder sprach, die ja nach Ansicht einiger NGO-Unterstützer vielleicht sogar schlimmer sei als echte Vergewaltigung, weil sie schließlich dauerhaft im Netz bliebe. Also an Geschmacklosigkeiten ist die ganze Aktion nicht zu unterbieten, vor allem aber auch eben an zufällig und plötzlich und unerwarteter Koinzidenz mit den Bemühungen besagter Institutionen, eine Chatkontrolle und die immer weiter fortschreitende Zensurmaßnahmen voranzutreiben. Nun kam auch heraus, dass die ganze Schmierenposse von Colleen Fernandes und ihren Unterstützern eben koinzidierte mit einer lang geplanten Gesetzesinitiative von SPD-Ministerin Hubig, die eben Deepfakes und Pornografie-Bilderstellung und jede andere Form von KI-Bilderstellung selbst im privaten Bereich unter Strafe stellen wollte. Das Ganze erpuppt sich also mittlerweile als offensichtlich konzertierte und vollkommen inszenierte Aktion, um weitgehende Zensur- und Überwachungs- und Strafgesetze bis in den privatesten Bereich auszuweiten. Aber da zumindest sind wir uns, abgesehen von britischen Strickjacken, glaube ich, ziemlich einig, Melina.
Da sind wir uns einig, sondern was ich noch dazu sagen wollte, nein, zur Demo in Hamburg. Also da stand sie ja auf der Bühne, presste heraus, ja. Morddrohungen gegen mich. Ja. Also da, ich konnte mir das nicht bis zum Ende angucken, obwohl es nur 3,5 Minuten waren. Das war schon ziemlich unterirdisch. Oh, da hast du was verpasst.
Dann tritt nämlich noch so ein Sojasören auf in dem Film, der erklärt, dass alle Männer ganz schrecklich seien und wir uns alle, also empfehle ich dir.
Ja, was ich noch sagen wollte, dass laut Polizei keine besondere Bedrohungslage vorlag. Also alles Bullshit, aber ganz interessant natürlich, diese Kampagne, die du schon erwähnt hast, das wurde ja von langer Hand vorbereitet. Schon im Oktober letzten Jahres haben sich nämlich Vertreter von HateAid, dieser NGO, ja, die jetzt auch Frau zusammen mit Colleen, ja genau, überall rumstehen, da haben sich diese Vertreter mit Justizministerin Hubig getroffen, über digitale Gewalt und bildbasierte sexuelle Gewalt zu sprechen. Mhm. Genau. Und genau darüber gibt es jetzt einen fertigen Gesetzesentwurf. Also höchstwahrscheinlich hat HateAid daran zumindest mitgearbeitet, wenn ihn nicht ganz sogar hingelegt, ja. So. Jetzt gibt's diesen fertigen Gesetzesentwurf passend zu diesem aufgeblasenen Promi-Fall, von dem HateAid allerdings schon seit Monaten wusste. Ja. Das hat ja Frau Hodenberg im Staatsfunk zugegeben. So, jetzt ist dieser Fall eigentlich ja gar nicht passend, weil Fernandes sagt ja, ihr Ehemann hätte Fake-Accounts erstellt, also Christian Ulmen, und Pornomaterial mit Frauen, die ihr ähnlich sehen, an irgendwelche Kerle versendet. So, das sind jetzt aber gar keine Deepfakes, um die es eigentlich geht. Also diese künstlich erzeugten Deepfakes, die so tun, als ob sie das gewesen wäre, wie es der Spiegel ja auch suggeriert hat. Also der Spiegel kam nämlich ins Spiel, um diese Geschichte, die nicht passte, passend zu machen. So. Und dann kam ja auch ganz schnell auf, wir brauchen Klarnamenpflicht im Internet. Ja. Das jagte ja eine Geschichte die andere, ne? Also Verwirrung auf jeden Fall musste gestiftet werden, ist auch wichtig, weil Klarnamenpflicht zu fordern macht überhaupt keinen Sinn. Weil die ja Frauen nicht schützt. Die macht es ja eher möglich, dass man schnell die Adresse von Frauen rauskriegt. Ja. Ja? Also eine Klarnamenpflicht schützt Frauen im Internet nullinger. So, das wird aber alles so bla bla, jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf gejagt. Das wird übertüncht, Aufregung und Demos. Ja. Was auch interessant ist, das ist wirklich alles ein bisschen verwirrend, Colleen Fernandes hat ja, als sie herausbekommen hat oder als er ihr angeblich von seinen Missetaten gestanden hat, da hat sie ihn ja gar nicht angezeigt. Ja? Also sie hat überhaupt keine Anzeige damals zu dem Zeitpunkt gegen ihren Mann erhoben, sondern sogar noch einen gemeinsamen Werbevertrag verlängert. Das war, glaube ich, Shop-Apotheke. Ja. So. Und zwar hat sie dann erst Anzeige erstattet, ein Jahr später, als sie mit der feministischen und aktivistischen Anwältin Christiane Klemm gesprochen hat, die auch im Bundestag ein- und ausgeht. Ja? Und natürlich mit HateAid, die ihr diese Frau Klemm wahrscheinlich vorgestellt hat. Also ist im Grunde das Prinzip korrektiv. Das ist wie bei diesem angeblichen Potsdamer Geheimtreffen, von dem ist ja nichts übrig geblieben. Auch hier wird nichts übrig bleiben. Das am Ende zwei ausgelutschte Gestalten. Ja, der eine muss wahrscheinlich das Land verlassen, weil er nicht mehr auf die Straße kann, ohne von Frauen gelyncht zu werden.
Das glaube ich gar nicht. Das glaube ich ehrlich gesagt gar
ja,
nicht.
Ja, aber zumindest kommen beide in den Mülleimer der Geschichte. Übrigens flossen seit der Gründung von HateAid im Jahre 2018 über 5 Millionen Euro aus dem Familien- und dem Justizministerium. Und eine Geschichte habe ich noch, weil die habe ich gesehen, weil man fragt sich ja natürlich, wie sich echte Opfer fühlen, ne, bei diesem Kasperle-Theater. Und das beschreibt Michael Kürath auf X in einem Post ganz gut. Das ist ja der Vater der ermordeten Anne-Marie, die zusammen mit ihrem Freund Danny von einem abgelehnten Asylbewerber ohne irgendein Motiv in einem Regionalzug erstochen, also regelrecht massakriert wurde. Und Michael Kürath schreibt, für unsere Kinder gab es keine Demo, kein Musiker hat ein Konzert angeboten, kein Politiker hat geweint, keine Oma ist aus Angst um ihre Enkel auf die Straße gegangen. In der digitalen Welt scheinen viele vergessen zu haben, dass analoge Gewalt nicht bei Belieben auf Knopfdruck abzuschalten ist und wie in unzähligen Fällen zu einem endgültigen, nicht revidierbaren Ergebnis geführt hat.
Ja, in der Tat. Und wie, als wäre es geskriptet, muss man sagen, geschieht ja nun auch zur gleichen Zeit in Spanien etwas, das einem jegliches Lachen im Halse feststecken lässt, denn während ja tatsächlich diese geschmacklose Kampagne von digitaler Vergewaltigung spricht und das so geschmacklos sicherlich das Verbreiten von Pornovideos über Freundinnen oder wen auch immer ist, über Fremde oder ungewollt, so unerträglich ist ja der Vergleich mit realen Vorgängen. Und wie gesagt, in Spanien sorgt nun ein Fall dafür, dass das wirklich schmerzhaft deutlich wird. Die Berliner Morgenpost schreibt unter anderem, eine 25-jährige Frau aus Barcelona sorgte jetzt für große Aufmerksamkeit und eine intensive gesellschaftliche Debatte, so die Berliner Morgenpost, über Sterbehilfe und Selbstbestimmung. Die junge Frau namens Noelia kündigte an, dass sie aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen werde, also eine ärztlich durchgeführte Lebensbeendigung, nachdem eine medizinische Kommission und die Justiz zugestimmt hätten. Nun, inzwischen, da wir hier sprechen, ist diese Frau tatsächlich tot. Wie die Anwälte ihres Vaters bestätigten, starb sie am Donnerstagabend durch eine tödliche Injektion in einem Pflegeheim in Barcelona. Ihr Vater hatte bis zuletzt vergeblich versucht, mit Hilfe der Gerichte den Sterbehilfeakt zu stoppen. Das ist ein Vorgang, der insgesamt, glaube ich, auch jedem, der ein Kind hat, die Tränen in die Augen treibt. Und diese Frau wurde gruppenvergewaltigt, dabei so schwer verletzt offensichtlich, beziehungsweise im Kontext dieser Vergewaltigung stürzte sich aus einem Fenster, beging sie bereits einen Selbstmordversuch und brach sich dabei offensichtlich den Rücken und war fortan querschnittsgelähmt, hat einige Jahre im Pflegeheim leben müssen und nun eben diesen Ausweg gewählt. Und das Ganze ist ein Drama, das inhaltlich nicht zusammenhängt in irgendeiner Form mit irgendwelchen Deepfakes oder Fragen von Internet-Selbstbestimmung, aber es zeigt eben dramatisch, was echte Gewalt bedeutet, was das mit Menschen macht. Und härter hätte es, glaube ich, nicht zusammenfallen können mit dieser Posse um Colleen Fernandez.
Ja, aber es gibt sogar noch eine weitere Entwicklung in diesem Fall. Der Spanierin Noelia Castillo Ramos, ja, ist das Mädchen, das am Donnerstag verstorben ist. Auf eigenen Wunsch, wie es hieß. Und die Anwältin von Noelia, die hat jetzt eine, ja, man kann sagen, Bombe platzen lassen. Die sagte, dass Noelia ihre Meinung eigentlich geändert hatte und die Sterbehilfe stoppen wollte oder zumindest verzögern wollte. Und dann hat das Krankenhaus gesagt, das geht nicht, weil die Organe bereits Empfängern zugesagt wurden.
Aha.
Das sagt die Anwältin dieses Mädchens.
Aha, Gottes Willen, also höre ich zum ersten Mal.
Ja, kannst du sehen, es gibt ein Video dazu.
Ja.
Kann man sich im Internet angucken, also auf X habe ich es gesehen. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, was da dran ist. Ich sehe nur, was diese Frau gesagt hat. Und angeblich sollte dieser Selbstmordversuch gar nicht stattfinden am Donnerstag. Aber das Krankenhaus hat drauf bestanden.
Aha. gut, noch mal eine Wendung, die ja, die von der ich auch noch nicht hörte und die man nicht mal einordnen kann im ersten Augenblick. Tatsächlich muss ich auch zugeben, wenn ich das gerade als Vater höre und dieses Familiendrama, was noch dahinter stand, der klagte ja dagegen und versuchte das zu verhindern. Es kam dann wohl doch zu familiären Spaltungen und einer Mutter, die am Ende anders als ihr Vater dann wohl nicht anwesend war dabei. Also was für ein Horror auf Erden, wenn jetzt dazu auch noch eine solche Geschichte um Organentnahme kommt. Gut, muss ich mir anschauen und werde ich sicherlich auch tun noch im Nachgang. Ist ehrlich gesagt aber etwas, was ich mir, also bei aller persönlichen Erfahrung mit einem unmenschlichen Medizinsystem kaum vorstellen kann.
Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber sie hat es gesagt. Ich sage ja nicht, dass es so ist, ich sage nur, dass sie es gesagt hat.
Gut, gibt dem natürlich noch eine neue Dimension und tiefer nach unten geht es wohl kaum noch. Und dieses Gefühl zumindest teilt inzwischen, so die Taz, einen Großteil der deutschen Jugend, wie es scheint. Die Trendstudie Jugend in Deutschland, so schreibt die Taz, sorgte in dieser Woche für düstere Schlagzeilen. Von den 14- bis 29-Jährigen gibt demnach ein Drittel an, psychologische Behandlung zu benötigen. Ein Fünftel denke ans Auswandern. Nur eine Minderheit vertraut noch an politische Institutionen und abgesehen von AfD und Linken verlieren alle Parteien an Zustimmung. Es gab ja noch eine weitere Umfrage dieser Tage, Melina, die sagte, dass von den nach Deutschland eingewanderten und zugewanderten in Arbeit befindlichen Menschen rund 25% derzeit über ihre Auswanderung ebenfalls wieder nachdenken. Und Nummer eins Auswanderungsland dabei sei Polen, Wunschland und Rückkehrland. Es scheint also ein wenig, als ob die Stimmung in Deutschland messbar schlechter wird, gerade bei den Jugendlichen. Das bestreitet das Regime ja immer oder beziehungsweise versucht es ja immer als Propaganda bedingt abzutun und eine Einbildung. Das ist ja alles völlig grundlos, wenn man den Regierungsverlautbarungen hören, Glauben schenken kann.
Naja, ich meine, die Jugend ist ja nicht blöd. Die ist ja nur jung. Ja? Und wenn du jung bist, hast du ja den Großteil deines Lebens noch vor dir. Das ist ja der Unterschied zu uns. Oder zu mir jedenfalls, bei dir weiß man es nicht.
Ja, du bist so in der Mitte. Weiß. Ne? Ja, ja, beige Jacken und ja. So, ich weiß, ja.
Beige Jacke, nicht die Löcher an den Ellbogen vergessen.
Also, du, das gibt einen richtig bösen Brief von Steffen Homburg, ich sehe es schon kommen. Also an mich.
Ja, aber natürlich, spätestens seit Corona haben die ja gemerkt, dass, also da haben ja unheimlich viele Jugendliche also im Grunde ihre schönste Zeit verloren. Ja? Ja. Da, wenn man rausgeht, wo man sich mit dem ersten Mädchen trifft oder den Jungs und so weiter. Also diese Unbeschwertheit der Jugend, die ist ihnen genommen worden. Dann zum Beispiel in meiner Zeit und wahrscheinlich auch noch in deiner, wusste man irgendwie, wir lernen was, wir machen was und dann geht es aufwärts, auch finanziell mit einem. Ja, weil es insgesamt mit dem Land immer etwas aufwärts gegangen ist. Und das hat sich ja auch erfüllt im besten Sinne. Und die jungen Leute wissen, dass das nicht mehr so ist. Also die können sich den Arsch abarbeiten, die werden sich kein Häuschen wahrscheinlich mehr leisten können.
Jo, ganz sicher. Ja?
Die werden sich auch wahrscheinlich kein Auto mehr leisten können. Also sagen wir mal, das Zukunftsversprechen, das unsere Generationen noch hatten, das hat diese Generation nicht mehr. Und sie sehen natürlich, dass das nicht auf der ganzen Welt so ist, auch wenn die deutsche Regierung den Leuten gerne erzählt, dass an allem Trump, Putin oder ne, die Erderwärmung schuld ist. Sie sehen, dass es in anderen Ländern besser läuft. Ja, und Polen ist auf dem Weg, an Deutschland komplett vorbeizurasen. Die Polen sind ein sehr aufgeräumtes, sehr fleißiges Volk, immer gewesen, ja. Die wissen genau, was sie da tun und die Migranten, die nach Polen auswandern wollen, das sind allerdings die in Deutschland gebraucht würden. Ja, weil die Polen lassen niemanden nach Polen rein, der in die sozialen Systeme einwandert. Ja. Dem haben sie einen Riegel vorgeschoben. Ja. Ja, ich meine, das ist doch völlig klar, dass die Jugend so denkt.
Ja, und als...
Also die intelligente Jugend, ein paar Doofe gibt es natürlich, die werden dann Staatssekretäre wahrscheinlich oder so.
Ja, oder Jugendstadträtin in Berlin, denn genau diese Stimmung der Jugendlichen und die davor schon thematisierte schreckliche Häufung von sexuellen Gewaltfällen gegen Frauen, die kommt zusammen in einer Geschichte, die in Berlin passierte und von der wir schon letzte Woche berichteten. Jetzt schreibt die Junge Freiheit, die Berliner Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen die Neuköllner Jugendstadträtin Sarah Nagel von den Linken eingeleitet. Verdacht, Strafvereitelung im Amt. In dem staatlich betriebenen Jugendclub, den Nagel leitet, konnten muslimische Jugendliche zwei Mädchen vergewaltigen, ohne dass die Verantwortlichen Anzeige erstattet hätten. Aus Sorge davor, Migranten zu stigmatisieren. Im Abgeordnetenhaus informierte Berlins Jugendsenatorin Katharina Günther-Wünsch, die Lebensgefährtin des regierenden Bürgermeisters Kai Wegner, am Donnerstag die Landesparlamentarier darüber. Sie sprach außerdem davon, dass Strafanzeigen wegen anderer in Betracht kommender Delikte vorliegen. Also ich fasse mal zusammen. Die Bettaffäre eines Kinderschänder-Fans namens Kai Wegner, der mit Steuergeldern Kinderpornoverbrecher in Kitas schickt und der seine Polizei anweist, für Kinderpornoverbrecher amtlich Werbung zu machen, stellt fest, dass ja, Migranten, wie sie betreibt, aber es sind natürlich mal wieder arabisch-muslimische Invasoren, geschützt werden vor Strafverfolgung, wenn sie Mädchen vergewaltigen, weil das eine Stigmatisierung wäre. Man kann, und ich meine das ganz ernst, Berlin nur noch abreißen und einlochen, wer da in Verantwortungsposition ist. Man kann sich das schlichtweg nicht ausdenken, was da täglich passiert.
Mhm. Ja, also, wie hast du's, du hast letztes Mal hast du so schön Ramallah an der Spree gesagt. Ja, aber mich erinnert es jedes Mal, wenn du das alles so erzählst, an Snake Plissken. Weißt du so an?
Das ist an die Klapperschlange?
Film. Die Klapperschlange, genau.
Der Kurt Russell in einem postapokalyptischen New York, der dadurch, glaube ich, irgendwie Trümmerlandschaften.
Ich glaube, Los Angeles ist es.
Los Angeles, okay. Der muss da irgendjemanden retten, ja. Glaube ich. Mhm. Oder wird er abgesetzt, um irgendjemanden da rauszuholen oder sowas? War das das?
Genau, die Tochter von irgendjemanden soll er da rausholen, glaube ich. Und das ist wirklich, das ist gesetzlos und ist von Mauern umgeben. Ich meine, Berlin hat ja eine gewisse Erfahrung mit Mauern.
Ja.
Vielleicht ist das auch die Lösung der Zukunft. Man weiß es nicht. Ne?
Ja, einfach Glocke drüber und Granaten rein, ja. Anders ist das nicht mehr zu. Ganz ernst, also bei Kai Wegner hört da auch jede Zurückhaltung auf, ehrlich gesagt. Und an dem, was er da veranstaltet. Gut, offensichtlich mit Unterstützung auch der Linken in Berlin, wie überraschend. Die Tagesschau eifert sich darüber, dass die EVP, wie sie schreibt, mit der Rechtsaußenpartei im Europaparlament nun härtere Asylregeln angesichts solcher Gräueltaten durchgesetzt hätte. Das Europaparlament, schreibt die Tagesschau, hat grünes Licht für Verschärfung der Abschieberegeln gegeben. Die Abgeordneten stimmten in Brüssel über die sogenannte Rückführungsverordnung ab. Demnach bekommen Mitgliedstaaten etwa die Möglichkeit, ausreisepflichtige Menschen bis zu 24 Monate in Abschiebehaft zu nehmen und Rückkehrzentren außerhalb der Union in Betrieb zu nehmen. Wenig überraschend, dass die Tagesschau sich ereifert. Was mir daran auffällt, dass die in diesem Kontext immer von Regeln sprechen. Ich halte das ja für so ein Infantilisierungsding, dass pausenlos statt Gesetzen immer Regeln gesagt wird. Das macht das Ganze zu so einem Kindergartending. Jens Spahn spricht ja auch
mal. Passiert ja eh nichts, denn nach der Zustimmung des Parlaments müssen jetzt Vertreter vom Rat der EU und vom Parlament und der Kommission müssen sich jetzt auf einen endgültigen Rechtstext einigen. Also das dauert das jetzt länger, als ich es in die Länge gezogen habe.
Ja, komisch. So ein Zufall. Das ist natürlich alles keine Absicht, sondern das ist halt der Gesetzgebungsweg in unserer Demokratie, den es so gibt, wenn man was nicht will. Und dass das auch gar nicht erforderlich ist, das hat ja Saskia Esken dieser Tag. Die lebt noch, ja, schlechte Nachrichten für alle, die vielleicht Hoffnung hatten. Die Welt schreibt und zitiert Saskia Esken, nicht Migration ist das Problem an unseren Schulen, das sagt Saskia Esken. Gewalt habe eben insgesamt in der Gesellschaft zugenommen. Die AfD sei zudem überhaupt nicht in der Lage, mit Studien und Statistiken korrekt umzugehen, im Gegensatz natürlich zu Saskia Esken.
Ja, es ist verrückt. Also Saskia Esken ist ja übrigens die offizielle Erfinderin des Wortes Covidiot. Das hilft schon, sie einzuordnen. Und was auch hilft, sie einzuordnen, sie sagte kürzlich, Frauen wie Dunja Hayali und Frauke Brosius-Gersdorf werden von rechten Netzwerken angegriffen und sind deren Kampagnen schutzlos ausgeliefert. Und sie war bei der Scheindemo gegen digitale Gewalt.
Natürlich.
Also die in Berlin, nicht die in Hamburg. Übrigens gibt's heute wieder eine. Und am Montag gibt es noch eine. Nur noch, muss man noch dahinter her schieben. Das ist
Veranstaltungstipps fürs Wochenende, oder?
Die Veranstaltungstipps fürs Wochenende. Man kann ja auch mit anderen Plakaten dorthin gehen. Wer war denn das? Das war doch so ein Influencer. Jan Like hieß der nicht, der mit einem anderen Schild dorthin ging und auch auf die wirklichen Opfer, so ähnlich wie Michael Kürath, also auf die wahren Opfer, die also von echter Gewalt aufmerksam machte, über die keiner redet. Ja. Jan Like, glaube ich.
Habe ich nicht mitbekommen.
Ja, also der stand mit einem Schild mitten in diesem feministischen Chaos, ja. Und da stand dann drauf, warum, also irgendwas mit den echten Opfern, ja. Und das insofern könnte man das als Veranstaltungshinweis verstehen.
Oh, ich hatte mir auch ein subtiler Sabotage.
Ja, aber ich habe mir notiert, wo es die nächste gibt. Heute ist in Köln eine Demo angekündigt. Und am Montag in Frankfurt am Main.
Kann man bei dir auch zufälligerweise Schilder runterladen auf der Website zum Ausdrucken, um das dann zu sabotieren? Oder was ist, worauf läuft das jetzt hinaus?
Nein, aber kann ja jeder sich was basteln.
Ja, ja, unbedingt, kann er. Wie das Problem, das ja gar nicht existiert, auch gelöst werden kann, verrät uns der Staatsfunk dazu dann auch gleich noch. Der Deutschlandfunk schreibt nämlich dazu, wenn Kinder eingewanderter Eltern oder Großeltern bereits bei ihrer Geburt die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, werden sie laut einer Untersuchung des IFO-Instituts, da ist es wieder, seltener, ist das doch Marcel Fratscher oder ist es Füst oder einer von denen jedenfalls.
Einer, ja.
Also irgend so ein Staatsinstitut jedenfalls, seltener kriminell. Demnach wurden Jugendliche der zweiten und dritten Einwanderergeneration, die seit ihrer Geburt die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, rund 70% seltener von der Polizei als Tatverdächtige registriert, als vergleichbare Jugendliche zuvor, die noch keinen deutschen Pass hätten. Also das, die Antwort liegt auf der Hand, Milena. Wir müssen einfach allen einen deutschen Pass geben und dann ist die Ausländerkriminalität weg.
Ja, ich habe das mir wirklich durchgelesen und denke, bin ich jetzt doof oder?
Nein.
Warum? Nein, immer wenn, also es ist tatsächlich so, immer wenn ich keine Logik wittere, ist es oft auch gar nicht logisch.
Nein, richtig.
Deswegen habe ich mich ja mit diesem ganzen Wokismus und so, habe ich mich ja wahnsinnig schwer getan am Anfang, den überhaupt zu verstehen, weil der ja so unlogisch ist, ne? Also am Anfang habe ich wirklich ein bisschen an mir gezweifelt, aber nein. Auch das ist natürlich kompletter Blödsinn hier. Vor allem wird das jetzt verglichen mit, also mit Jugendlichen vorher, die noch keinen deutschen Pass hatten. Aber es wird nicht verglichen mit Jugendlichen oder mit Migranten, die jetzt ihren Pass wegwerfen und dann über die deutsche Grenze kommen, weil sie mit Pass ja nicht reinkommen. Also so weit sind die Migrationsgesetze, ist ja auch schon so bekloppt. Ne? Also wenn du einen Pass vorlegst, dann sagen die, nein, du darfst hier nicht rein. Aber wenn du einen Pass wegwirfst, dann darfst du rein. Also mit denen wird ja nicht verglichen. Ja, das ist völlig verrückt.
Ist es. Und auch das ist kein Zufall. Ich habe es ja schon oft erzählt, Jörg Drieselmann, der ehemalige Direktor des Stasi-Museums, hat mir ja mal erklärt, warum das so ist. Und meinte, als jemand, der sich ja sehr gut auskennt mit deutschen Diktaturen, je unlogischer, je absurder ja Vorschriften sind, umso leichter sind Abweichler auszumachen. Und das ist wie das berühmte Grüßen.
Ich sag nur Inzidenzen, R-Wert und flatten the curve.
Genau, wenn es nur wirklich komplett bekloppt ist und fällt derjenige, der nicht den Arm hochreißt in der Masse von Hitlergrüßenden, halt eben auf. Und auf sowas zielt dann die Absurdität. Tja, passt leider voll und ganz. Saskia Esken-Logik. Ein Land, das so eine Frau an verantwortlicher Position duldet, hat es dann aber irgendwie auch verdient.
Und ja, aber jetzt stell dir mal vor, Saskia Esken ist jetzt weg. Also sie hat ja vielleicht, sagen wir mal, man könnte sagen, den Abgesang der SPD eingeläutet. Aber dann kommt Lars Klingbeil und Bärbel Baas. Ich meine, das muss man sich erst mal leisten können, solche Leute in einer Partei zu haben.
Kann man nicht.
Nein. Eine Saskia Esken müsste ja schon reichen. Ne? Also, aber dann hat man auch noch Baas und Klingbeil und schickt die in die Bütt. Und Klingbeil, der diese Woche auffiel mit dem Satz, die Deutschen sind zu Opfern bereit.
Nicht wahr, Leute? Verpiss dich.
Ja. Oh, ist ja unfassbar, was für Witzfiguren da stehen. Ja? Ich glaube, er meinte die Mehrwertsteuer. Ich habe keine Ahnung, was er gerade meinte.
Genau. Aber auf die wollte ich nämlich natürlich selbstverständlich auch hinaus. Ganz am Ende kommt natürlich immer die deutsche Wirtschaftsaussicht. Und dass die Mehrwertsteuererhöhung ansteht, das dürfte wohl halbwegs sicher sein. Wer den freitäglichen Wirtschaftsexkurs mit nacktes Geld verfolgt, der weiß, dass auch Banker Hermann davon ausgeht, die wird wohl kommen. Bis zu 25% wird gemunkelt im politischen Berlin. Klar, wir haben es ja immer rauf mit der Steuer. dagegen spricht sich dann auch der Chef des DIHK, also des Deutschen Industrie- und Handelskammertages aus und warnt davor, die Mehrwertsteuer zu erhöhen. Aus der Politik kommt hingegen natürlich der Hinweis, dass daher wäre durchaus noch Luft. Deutschland sei ja schließlich auch eher am unteren Ende der Mehrwertsteuerspanne in der EU mit 19. Das stimmt auch so, ist richtig.
Das stimmt, nur in Deutschland ist die Wirtschaft gerade am Arsch, falls es noch jemand nicht gemerkt hat. Und Und in dem Moment Steuern eher zu erhöhen, das ist, glaube ich, in keiner Ökonomielehre ein probates Mittel.
Aber keine Sorge. Es werden nicht nur die Steuern erhöht. Nein. Zusätzlich soll ja auch das Ehegattensplitting wieder angegangen werden. Und, wie Reitschuster berichtet, wer bisher kostenlos mitversichert war, soll künftig einen Mindestbeitrag von rund 225 Euro im Monat in die gesetzliche Krankenversicherung zahlen. Also 200 Euro an die Krankenversicherung, 25 Euro an die Pflegeversicherung. So wohl der Aufteil. Betroffen wären, schreibt Reitschuster, in erster Linie Ehepartner, die nicht oder kaum erwerbstätig sind, also Menschen, die Kinder erziehen oder Angehörige pflegen. Ausnahmen soll es laut den Plänen für Eltern von Kindern unter 6 Jahren oder für Pflegende von Angehörigen noch geben. Für alle anderen bitte zahlen. Also keine Sorge. Ja, es wird an mehreren Schrauben gedreht.
Es wird an mehreren Schrauben gedreht. Ich habe jetzt, erlebe jetzt zum Beispiel gerade zum ersten Mal in meinem langen Leben, dass Italien günstigere Spritpreise hat als Deutschland. Ja? Also die italienischen waren ja immer hoch. Ne? Früher hatte man ja Benzingutscheine kaufen können. Ja? Also die italienische Regierung hat per Dekret nämlich die Steuern auf Benzin und Diesel deutlich gesenkt und für eine sofortige Entlastung von 25% pro Liter gesorgt. Dann, die Italiener sind ja noch nicht am Ende. Dann werden Speditionen durch Steuergutschriften unterstützt, um Preissteigerungen bei Waren zu verhindern und die Inflation zu bremsen. Und gleichzeitig führt Italien einen Mechanismus ein, der Spritpreise strikt an die Entwicklung der Rohölpreise koppelt und Spekulationen unterbindet. Mhm. So, ja. So, und jetzt in Deutschland. Da habe ich so eine lustige Kachel gesehen. Da steht drauf, dass du auf deinen Benzinpreis 5-mal Steuern zahlst, davon 2-mal Steuern auf Steuern, was ja eigentlich verboten ist. So, da gibt es nämlich den Benzinpreis plus Mehrwertsteuer 1. Hm. Dann kommt die Energiesteuer drauf. Auf die Energiesteuer kommt Mehrwertsteuer wieder, also Mehrwertsteuer 2. Dann kommt die CO2-Steuer und auf diese CO2-Steuer, was glaubst du, was da drauf kommt?
Mehrwertsteuer?
Yes. Ja, du hast recht, Mehrwertsteuer. Ja. So, und was sagt der CDU-Politiker Jürgen Hart?
Ja.
Ich glaube, man kann den Autofahrern schon zumuten, für eine begrenzte Zeit zum Beispiel 20, 25 Euro mehr für die Tankfüllung zu zahlen.
Na klar.
So, ne? Also, Unionswähler sind dümmste Lebensform. So, und jetzt habe ich noch ein schönes
Verschluckt
Beispiel.
Verschluckt das nicht so? Hallo, CDU-Wähler sind die dümmste Lebensform Deutschlands. Das hat es wirklich verdient, nochmal ganz laut und deutlich gesagt zu werden.
Unbedingt. Und neben Italien, jetzt könnte man sagen, ja, Italien, ne? Aber sonst macht ja niemand was. Doch, Spanien zum Beispiel reagiert auf die Preisexplosion bei Dünger und Energie. Mhm. Und zwar mit einem milliardenschweren Hilfspaket. Ja? Also da fließt richtig viel Geld, der gerade gezielt in die Unterstützung beim Düngerkauf und soll so die heimische Landwirtschaft stabilisieren, die Produktion sichern. Und Deutschland? Nix. Nix, die machen gar nichts. Die schauen zu, wie andere Länder wie Spanien ihre Bauern aktiv schützen und warten eigentlich auf die Schwächung der eigenen Landwirtschaft und diese steigende Abhängigkeit von Importen, die ja kommen muss. Hm. Deutschland tut nichts. Verrückt.
Tja, und die Jugendlichen haben es wie gesagt begriffen, wandern langsam aus oder denken zumindest darüber nach und tun daran vermutlich wirklich gut. Denn ich habe schon so oft gesagt, unsere Freiheit, die ist so verloren wie unsere Sicherheit und unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren. Denn keine Partei und kein Erlöser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption befreien. Es bleibt allein an uns, Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz Blackrock und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Nur wir selbst können es sein, die unser Land von den Syndikaten der EU, NATO oder Vereinten Nationen befreien und sie samt unserer Kolonialherren aus den USA aus dem Land jagen. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden, ohne eine Revolution. Die können wir erreichen, in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und Milena Preradovic für das gute Gespräch. Das war Nummer 235 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.